So, ich begrüße euch, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid, um wieder einmal diesem Thema zu lauschen. Und unser Thema ist wieder Gerechtigkeit durch den Glauben. Und nachdem wir jetzt so viel gehört haben über dieses wundervolle Thema, über das Evangelium in Christus, möchten wir ein wenig dieses Thema aus einer Perspektive beleuchten, die mich persönlich sehr gesegnet hat. Ich habe solch einen Segen davon getragen, als ich dieses Thema studiert hatte, aus dieser Perspektive, dass ich euch das einfach weitergeben möchte. Und ich hoffe und bete, dass der Herr euch segnet, damit ihr die Wahrheit darin erkennen könnt und hoffentlich alle diese Erfahrung dann auch habt. Ich möchte es aus der Perspektive betrachten, dieses Thema, wenn ein Christ durch den Glauben Christus angenommen hat und dann die Welt betrachtet. Nicht nur die Welt, sich selbst, wie er Gott betrachtet und wie er die Gerechtigkeit sieht. Und da gibt es so viel darüber zu sagen, dass wieder einmal dieser Vortrag nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein wird. Aber ich hoffe, dass ihr viel Segen daraus gewinnen werdet. Ich möchte diesen Vortrag aufteilen in zwei Teile. Zuerst einmal möchte ich betrachten die Perspektive, die wir haben durch den Glauben, und dann einmal beleuchten, was Satan versucht, um uns aus dieser Perspektive herauszulocken und uns dort herauszureißen. Und wir möchten einmal mit Nummer 1 beginnen. Dazu möchten wir mit einem Wort beginnen in Epheser. Schlag mit mir bitte Epheser Kapitel 5, Vers 30 auf. Dieser Vers wurde des Öfteren vorgelesen in den Vorträgen. Und den möchte ich noch einmal hier zu Beginn gleich als Fundament benutzen. Das heißt hier in Epheser Kapitel 5, Vers 30. Denn wir sind Glieder seines Leibes, Fleisch von seinem Fleisch, Gebein von seinem Gebein, wird übersetzt. In der neuen Luther, in der Revidierten ist das wieder nicht vorhanden. Ich denke, die wir revidiert haben, die haben ein ganz bestimmtes Agenda, ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen gehabt und da haben sie so viele gute Dinge rausgenommen. Aber hier sagt dieser Vers, wir sind Glieder seines Leibes. Das allein drückt das schon aus. Luther hat das noch hinzugefügt und er schreibt hier Fleisch von seinem Fleisch, Gebein von seinem Gebein. Er wollte einen Gedanken klar machen und ich hoffe, dass dieser Gedanke heute ganz klar zum Vorschein kommen wird und wir die Realität darin erkennen können. Mag die Welt zusammenstürzen um uns herum, mag alles geschehen, aber eines kann uns niemand rauben. Diese Stellung in Christus. Und das möchte ich, ist mein Herzenswunsch, dass jeder Einzelne seine Stellung, seine Position in Christus ergreift und nie mehr loslässt. Selbst wenn die ganze Verwandtschaft dagegen ist, wenn die ganzen Geschwister dagegen sind und alle ihn meinetwegen auslachen oder böse anschauen, weil er solche Gedanken äußert, dass er nicht mehr lebt, sondern Christus lebt in ihm. Denn es ist eine Wahrheit, die unser Herr selbst uns gegeben hat, damit wir uns darin erfreuen können. Und es ist wirklich so. Wir sind also Fleisch von seinem Fleisch, Gebein von seinem Gebein. Was möchte uns das sagen? David hat es öfter mal gesagt, wir sind ein Teil seiner Existenz. Wir gehören nun zu seinem Leben. Ein Teil seines Lebens. Wir haben göttliches Leben in uns. Und das durch die Neugeburt. Die Schritte bis zu diesem Punkt haben wir, ich denke, ja, reichlich besprochen, was es bedeutet, zu kapitulieren vor Gott. Was es bedeutet, das eigene Ich vollkommen unter die Herrschaft Christi zu tun, damit er unser Leben übernehmen kann und diese Neugeburt auch praktisch in der Erfahrung des Christen stattfinden kann. Wenn das stattgefunden hat, aus dieser Perspektive betrachten wir nun alles. Wir sind also nach der Neugeburt Fleisch von seinem Fleisch, Bein von seinem Bein, sind Glieder an seinem Leibe. Ich möchte euch eine Frage stellen. Wo befindet sich Christus in diesem Moment?
In ihr richtig
verbunden. Im Heiligtum und in ihr der neue Geburt.
Ja, alles richtig. Alles richtig. Er befindet sich also körperlich, leiblich beim Vater, sitzend zur Rechten auf dem Thron. Aber durch seinen Geist haben wir gelernt, wenn wir verstanden haben, was Geist ist, und dass Christus durch seinen Geist, weil er der göttliche Sohn Gottes ist, überall anwesend sein kann zur gleichen Zeit, wissen wir, dass er in unseren Herzen jetzt hier lebt. Er erfüllt uns mit seiner ganzen Gottesfülle. Und wir haben darüber gesprochen, wie die Sonne, wenn wir die Sonne betrachten, Millionen von Menschen gehen am selben Tag raus in die Sonne. Und sie alle bekommen was von der Sonne ab. Aber wird die Sonne dadurch weniger? Nein, kein Stückchen. Wenn wir Licht hier in diesem Raum haben, jeder bekommt dasselbe Licht. Aber wird dadurch das Licht weniger? Nein, überhaupt nicht. Und so ist es mit dem Leben Gottes. Wenn Gott uns Leben schenkt, weil er das Leben selbst ist, kann er uns Leben in Fülle geben und dennoch immer noch genauso viel Leben übrig haben. Und das ist das Wunderschöne, diese wunderschöne Perspektive, wenn wir das betrachten. Dass er uns erfüllt mit seiner ganzen Gottesfülle. Nicht nur, dass ein Teil von ihm in uns ist, sondern er ist leibhaftig mit seiner ganzen Gottesfülle in uns und füllt uns ganz aus, wenn wir es zulassen. Christus befindet sich also sitzend auf dem Thron, zur Rechten der Majestät in der Höhe. Lesen wir das einmal. Lesen wir Kolosser. Kolosser 3. Kolosser 3, Vers 1. Und wir lesen bis Vers 4. Hier heißt es, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Wir sollen also nicht mehr uns auf diese irdischen Dinge konzentrieren, und das ist sehr wichtig hierbei. Wir kommen darauf dann noch später zu sprechen, wenn wir zum zweiten Teil unseres Vortrages kommen. Aber wenn wir betrachten, wo er sich befindet, er sitzt zur Rechten der Majestät in der Höhe, zur Rechten Gottes. Wenn wir aber sagen, dass sein Leben unser Leben ist und wir in Christus tot sind, dann erfüllt kein Menschen, dessen ich noch lebe. Denn kein Mensch kann zwei Herren dienen. Das ist sein Prinzip. Und das müssten wir schon zur Genüge kennen. Er erfüllt also unser Herz, wenn unser eigenes Ich vollkommen ihm untertan ist. Wenn unser eigener Wille ihm so sehr untertan ist, dass dieser Zustand gleichbedeutend ist mit einem Zustand des Todes. Wir sind praktisch, es gibt uns nicht mehr. Warum? Wir haben kein Verlangen, wir haben keine Wünsche, wir haben keine eigenen Pläne. Alles füllt Christus in uns aus. Er sagt uns, wann wir zu essen haben. Er sagt uns, wann wir eine Reise unternehmen, aber wann wir auch die kleinen Dinge des Lebens tun. Er bestimmt unser ganzes Leben. Und das ist das Ziel, das wir alle im Auge haben sollten. Dass Christus jeden Teil unseres Lebens vollkommen übernimmt und steuert. Das bedeutet, wir haben gesagt also, nicht wir sind der Herr und er kommt als Sklave mit und dient uns. Und ab und zu, wenn wir Hilfe nötig haben, dann hilft er uns. Links oder rechts, wenn wir drohen zu fallen, dann stützt er. Das ist nicht die Erfahrung eines Christen. Die Erfahrung eines Christen ist vielmehr, dass wir ihn bitten, mit uns zu kommen am Tag und um ihn zu dienen. Was er uns befiehlt, er ist unser Chef. Er ist unser Herr. Und wenn er sagt, tu dies, dann tun wir es. Wenn er sagt, tu das, dann tun wir es. Deswegen heißt es, sagt die Bibel an anderer Stelle, wir sind Sklaven der Gerechtigkeit. Wir waren Sklaven der Sünde, nun sind wir Sklaven der Gerechtigkeit. Und das ist ein Zustand der Freiheit. Denn endlich muss ich nicht mehr das tun, was mir die Sünde 24 Stunden, 7 Tage die Woche diktiert, wie ein Diktator. Sondern ich kann tun, was Christus mir sagt, endlich die Gerechtigkeit tun, aber kann immer noch wählen, das Gegenteil zu tun von dem, was Christus sagt. Wohingegen, als wir noch unter der Sünde waren, hatten wir keine Chance, wir hatten keine Wahl, etwas anderes zu tun, sondern wir waren eingespannt und wir mussten tun, was Satan uns sagt, was die Sünde in uns befiehlt. Wir hatten keine Wahl, heute tue ich mal Gerechtigkeit und morgen tue ich Sünde. Nein, sondern wir haben 24 Stunden Sünde getan. Wenn Christus in unser Leben kommt, kommt die Freiheit. Er befreit uns also Gerechtigkeit zu tun mit der Klausel, dass wir immer noch uns entscheiden können. Wir haben also die Freiwahl nun. Nun sind wir freie Menschen. Wir können ihm dienen oder zurückgehen in die Sünde. Wenn wir zurückgehen in die Sünde, sind wir wieder Sklaven. Und das ist dieses Schreckliche daran. Aber nun sind wir in Christus und somit, wir haben gesagt, Christus sitzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Aber wenn manchmal, wenn man sehr oft Christen fragt, wo lebst du denn? Was ist unsere Antwort? In der Straße so und so? Wann habt ihr das letzte Mal gehört, als ihr gefragt habt, wo lebst du? Dass ein Christ euch geantwortet hat, ich sitze zur Rechten der Majestät in der Höhe. Und sehr oft würden wir sagen, das ist doch Anmaßung, das ist doch Blasphemie. Was erlaubt sich dieser Mensch? Er wagt es, das zu glauben, was der Heiland uns die ganze Zeit über mitteilen wollte. Dass wir Fleisch von seinem Fleisch sind, Gebein von seinem Gebein. Wo er ist, dort sitzen wir mit ihm, zur Rechten der Majestät in der Höhe. Das ist die Perspektive eines Christen. Deswegen seht ihr, warum Paulus oder Petrus oder Johannes oder Jakobus, all diese Apostel, als sie auf der Straße entlang gingen, die Dämonen hatten keine Chance, auch nur eine Sekunde in ihrer Nähe zu sein. Als Paulus kam auf der Straße, die Dämonen sahen ihn von Weitem kommen. Aber wen sahen sie denn kommen? Paulus sah das nicht mehr, das sind seine eigenen Worte. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin immer noch am Leben, sagte er, aber es ist nicht mehr ich, der lebt. Christus lebt in mir. So läuft er auf der Straße entlang und die Dämonen sehen ihn von Weitem kommen und sie sagen, nicht Paulus, der Sohn Gottes kommt. Weg mit uns, sofort. Petrus kommt auf der Straße entlang und die Menschen tragen die kranken Menschen auf den Barren raus, damit sein Schatten auf sie fiele und sie gesund würden. Und sie wurden praktisch und wirklich gesund. Wegen ihrem Glauben. Nun, wer war in ihm? Hatte denn Petrus irgendeine Macht in sich? Selbstverständlich. Das Leben des Allmächtigen. Deswegen wurden die Menschen gesund, nicht weil er irgendeine Art von Superman geworden ist, außerhalb getrennt von Christus. Nein, Christus lebte in ihm und jeder, der in seine Nähe kam und wirklich glaubte, gesund zu werden, weil Christus in ihm war und weil er ihm die Gabe der Heilung geschenkt hat, deswegen sind die Menschen reihenweise gesund geworden. Das ist also die Perspektive eines Christen. Deswegen, als Petrus gekreuzigt werden sollte, kam sie zu dem Kreuz und Petrus sagte, was möchtet ihr machen? Was möchtet ihr machen? Nein, das geht nicht. Ich bin es nicht wert, dass ihr mich kreuzigt. Bitte mit dem Kopf nach unten. Da seht ihr, dass man einen Christen nicht anrühren kann. Er ist absolut außerhalb der Reichweite Satans, außerhalb der Reichweite der Welt, außerhalb der Reichweite von Sünde. Wenn ihr jetzt, möchte ich euch eine Frage stellen, wo befindet sich denn Satan? Auf dieser Erde. Das ist sein Herrschaftsgebiet. Das ist sein Herrschaftsgebiet. Wir wissen, dass Satan aus dem Himmel verbannt wurde, dass er dort rausgeworfen wurde. Und wo wurde er denn hingeworfen? Wir haben es gehört. Auf dieser Erde. Das ist also sein Herrschaftsgebiet. Hier hat er das Sagen. Jeder, der in der Welt ist, den hat er unter seiner Kontrolle. Aber wo befinden wir uns, haben wir gesagt? Sind wir in dieser Welt? Ich glaube nicht. Lesen wir einige Verse, aus denen das dann später klar hervorkommen wird. Nehmen wir einmal 2. Korinther 4. 2. Korinther 4. Und dort die Verse 10 und 11. Hier wird noch einmal bestätigt, woraus wir denn sind, woraus wir bestehen. Wer wir überhaupt sind. Vers 10. Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Er sagt also, wir sterben täglich. Paulus sagt, ich kreuzige mich täglich. Was bedeutet das? Ich stelle meinen Willen täglich unter die Herrschaft Jesu, damit er sein Leben in mir leben kann und ich nicht lebe. Und hier sagt er, wir tragen das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Das sind starke Worte. Das Leben Jesu an unserem Leibe, besser wäre es noch ausgedrückt, in unserem Leibe. Vers 11. Denn wir, die wir leben, jetzt wiederholt er das noch einmal, werden immer da in den Tod gegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Möchtest du sagen, Christus lebt in diesem sterblichen Fleisch? Sein Leben befindet sich tatsächlich in mir? Das ist die Perspektive eines Christen. Lesen wir einmal, man könnte also sagen, wir sind aus Gott. Wir bestehen aus Gott. Und das ist eine Wahrheit, die jeder für sich beanspruchen sollte und nie wieder loslassen sollte. Denn das ist die Rettung. Das ist die Antwort auf alle Probleme, die wir haben. Johannes 1, Vers 12. Lesen wir einmal Johannes 1, Vers 12. Das ist auch ein interessanter Vers. Hier heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, und dieses Wort aufnahmen ist eigentlich eine sehr schlechte Übersetzung, es sollte eigentlich annahmen heißen. Aufnehmen bedeutet etwas, nach meinem Verständnis, etwas Aktives zu tun. Aktiv in einer Tat verwickelt zu sein. Aufnehmen, ich nehme etwas auf, aber annehmen ist eine passive Sache, in meinem Verständnis. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Vers 12 also, wie viele ihn aber annahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wir sind Gottes Kinder. Und dieses Recht hat uns Christus durch sein Leben gegeben. Nun, wir sagen, Gott hat einen einzigen eingeborenen Sohn Gottes. Und das ist der einzige, den er wirklich Sohn nennen kann, obwohl er viele Söhne hat. Engel sind seine Söhne, allerdings geschaffene Söhne. Wir sind adoptierte Söhne, in dem Sinne, dass er uns sein Leben geschenkt hat und somit adoptiert hat. Aber es ist interessant, der Vorgang. Der Vorgang ist, dass wir zu Söhnen und Töchtern Gottes werden, indem er uns sein eigenes Leben in uns hineingibt und plötzlich sind wir eins mit dem Sohn Gottes. Und deswegen können wir uns Kinder Gottes nennen. Deswegen sagt Johannes, meine lieben Kinder, wir sind schon Gottes Kinder. Wir sind schon Gottes Kinder. Warum? Weil der Geist Gottes in uns lebt. Deswegen sind wir Gottes Kinder. Aber das kann nur sein, wenn unser Leben verschmolzen ist mit seinem Leben und er tatsächlich in uns ist. Römer 8. Sehen wir einmal, was Römer 8 hier zu sagen hat. Verse 14 bis 17. Römer 8, 14 bis 17. Hier wird diese wundervolle Wahrheit noch einmal bestätigt. Hier heißt es, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet. Christen müssen sich also nie mehr fürchten. Und diese Bestätigung gibt uns hier, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Das bedeutet, wir haben tatsächlich das Leben Gottes bekommen. Wir sind tatsächlich zu Söhnen und Töchtern Gottes in Christus gemacht worden. Schaut einmal in Kapitel 5 von Römer. Bleiben wir in Römer. Lesen wir mal Kapitel 5 und dort Vers 17. Wir werden einige Verse lesen, die das sehr, sehr deutlich bestätigen. 5, Vers 17. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Das bedeutet, was bedeutet das Wort herrschen? Wer herrscht denn? Von wem wissen wir, von welcher Klasse von Menschen wissen wir, dass sie herrschen auf der Erde? Ja, oder denken wir an einen ganz besonderen Menschen, an den Höchsten, meinetwegen, auf der Erde, der König. Dankeschön. Wir sind königlichen Geschlechts, deswegen auch der Titel meines Vortrags, königliches Thronleben. Und das ist das Leben, das in uns ist. Das ist das Leben des Königs, des Universums selbst. Und deswegen herrschen wir mit ihm, weil wir Kinder sind. Deswegen sagt Jesus, ihr seid nun nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Meister tut, aber ihr seid meine Freunde, ihr seid meine Kinder. Und deswegen wisst ihr all dies, ich offenbare euch alles. Weil ihr nun Kinder seid und so weiter. Das diesen Frieden noch bestätigt. Wir sind also Kinder und wir haben dieses königliche Leben in uns. Ich betone das sehr, denn ich denke, dieses Thema kann gar nicht genug betont werden, weil es so wichtig ist, dass wir das begreifen, wer wir überhaupt sind. So wie David sagte, was seid ihr denn in diesem Moment? Ihr seid doch nicht mehr als das, was ihr in diesem Moment seid. Das bedeutet, was ihr vor einer Stunde wart, das seid ihr doch jetzt nicht mehr. Wenn ihr auf irgendeine Weise glauben könntet, dass Gott euch sein Leben gibt, in dem Moment wüsstet ihr, wer ihr seid. Nämlich der Nachkommen, wie wir versucht haben, das so wundervoll in dem Vortrag hervorzubringen. Mich hat das sehr, sehr geholfen. Wir sind der Nachkommen, ein Zahl. Und das bestätigt auch Galater. Lesen wir einmal in Galater. Schlag mit mir Galater noch einmal auf. Wir haben diesen Vers schon einmal gelesen. Und hier in Galater Kapitel 3, Vers 28. Hier lesen wir genau diesen Gedanken bestätigt. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Wenn ihr verstanden habt, dass ihr durch den Glauben tot seid, wenn ihr euer ganzes Ich Christus übergeben habt, dann gibt es ja nicht mehr Bruder so und so und Schwester so und so, sondern wir sind allesamt einer in Christus. Denn der Einzige, der in der Gemeinde Jesu lebt, das ist das Leben Jesu. Das ist Jesus selbst. Das ist die Existenz Jesu. Und deswegen heißt es, er füllt die ganze Gemeinde. Und die Gemeinde ist auch das Heiligtum, haben wir gehört sehr oft. Nicht nur die Gemeinde ist das Heiligtum, sondern wir selbst als Christen, als einzelne Individuen, sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und so ist Gott alles in allem. Und so wird er auch die Gemeinde vollkommen erfüllen, wenn sie zur Fülle herangewachsen ist. So, wir herrschen also. Dieses Leben, in dem wir herrschen, ist ein königliches Leben. Ist das Leben eines Königs. Schaut einmal in Epheser. Epheser 2, Kapitel 6. Epheser 2, Vers 6. Und hier sehen wir diese wundervolle Wahrheit bestätigt. Und er hat uns mit auferweckt. Gott hat uns mit auferweckt. Und mit eingesetzt im Himmel. In Christus Jesus. Wo ist euer Platz? Wo seid ihr? Wo lebt ihr, Geschwister? Der Christ, sagt hier Paulus zu den Ephesern, ist auferweckt mit Christus und eingesetzt in den Himmel, er ist also transferiert, ist übergegangen in den Himmel, dort wo sich Jesus Christus befindet. Und er ist in Christus Jesus eingesetzt im Himmel. Das ist eine wundervolle Perspektive. Wir haben gesagt, Satan befindet sich hier auf der Erde. Was hat Satan überhaupt noch für eine Chance, uns überhaupt zu erreichen mit seinen Versuchungen? Solange wir in Christus bleiben. Solange wir es erwählen, unser Ich tot gestorben zu lassen. Solange wir unseren Willen ihm übergeben, solange wir unsere fleischliche Gesinnung, den alten Menschen, den ersten Adam, ablegen und nicht mehr aufkommen lassen. Was hat Satan überhaupt noch etwas zu sagen? Er hat überhaupt nichts mehr zu sagen. Er wird ständig den alten Menschen in seinem Bann haben. Er wird ständig den ersten Adam mit seinem Fluch umgarnen. Aber er kann niemals Christus festhalten. Er kann Christus nie etwas anhaben. Deswegen, Geschwister, eure einzige Sicherheit liegt darin, in diesem toten Zustand zu bleiben, euren Willen täglich Christus zu übergeben, damit er sein Leben in euch lebt. In dem Moment seid ihr im Himmel, außerhalb der Reichweite Satans. Und er kann euch nichts mehr anhaben. Der alte Adam kann nichts mehr sagen. Warum? Er ist in einem Zustand des Todes. Und wir haben gesagt, ein Toter reagiert nicht. Das haben wir vielleicht schon des Öfteren gehört. Sollte vielleicht nochmal betont werden. Ein Toter, du kannst deinen Toten gehen, du kannst mit dem Toten sprechen, du kannst den Toten bewegen, rütteln, der wacht nicht mehr auf, der reagiert nicht mehr. Ein Toter ist tot, mausetot. Und deswegen, wenn wir tot sind in Christus, sind wir mit ihm auferstanden. Warum? Weil er vor 2000 Jahren auferstanden ist, weil sein Leben vor 2000 Jahren auferstanden ist. Aber weil wir nichts anderes mehr haben als sein Leben ist unsere einzige Identität. Deswegen kann Satan Christus nie etwas anhaben. Und deswegen kann er uns nichts anhaben. Merkt ihr, wie wundervoll es ist? Wie viele Christen gibt es, die immer noch sagen, habt ihr schon einmal gehört, wie Christen gesagt haben, ich sage dir, Satan arbeitet wieder mächtig in meinem Leben. Er versucht mich wieder zu Fall zu bringen. Und sie sind so besorgt und Satan geht mir hinterher und tut dies und tut das. Geschwister, wisst ihr nicht, wer ihr seid? Wisst ihr nicht, dass Satan überhaupt keine Chance hat, euch irgendetwas zu tun? Warum? Weil unser Herr, der in uns wohnt, hat Satan besiegt vor 2000 Jahren. Hat Sünde besiegt vor 2000 Jahren. Hat die Sünde verdammt im Fleisch vor 2000 Jahren. Wenn für euch das zur Realität wird, indem ihr das durch den Glauben im Vertrauen annehmt. Warum? Weil Gott es so sagt. Nicht, weil ihr das erfahren habt. Nicht, weil euch das Gefühl in eurer Brust sagt, oh, ich fühle mich so schön, weil Christus in mir lebt. Nein! Hat nichts mit Gefühlen zu tun. Christsein basiert nicht auf Gefühlen. Christsein basiert einzig auf dem Wort Gottes. Das, was Gott sagt. Christen, und ganz besonders die 144.000 zum Schluss, sind die Menschen, die sagen, das Wort Gottes allein. Und warum hat der Schwester heute so ständig betont? Das Volk am Ende wird sagen, und wir müssen das Volk sein, wird sagen, die Bibel und die Bibel allein als Grundlage unseres Glaubens. Wir glauben nichts außer dem Wort Gottes. Lasst jeden Menschen ein Lügner sein, aber Gott allein ist gerecht und wahrhaftig. Und deswegen vertrauen sie auf das Wort, weil sie Gott kennengelernt haben und weil sie wissen, was Gott sagt, das geschieht so. Weil er ist der Schöpfer. Und nun kommen wir auch zu sprechen auf den Sabbat. Der Sabbat zeigt uns den Schöpfer. Aber was Gutes hätte es denn, wenn es keinen praktischen Nutzen für uns gäbe? Aber der praktische Nutzen in dem Sabbat ist, dass wir den Schöpfer erkennen. Und indem wir sehen, wie der Baum wächst, bis heute kann kein, mit mir zu weit vorgreifen, das wird hoffentlich dann mein Thema sein, morgen. Kein Wissenschaftler kann bis heute sagen, woher diese Lebenskraft aus dem Baum kommt. Alles wächst einfach. Warum wächst halt alles? Alles bricht durch die Erde und wächst in schwindlige Höhen. Aber das ist etwas, was die Menschen nicht erklären können, denn es ist Gottes Lebensenergie. Aber das Tolle ist, Geschwister, wir haben nicht nur eine Lebensenergie in uns, sondern wir haben die Person Jesu in uns. Er persönlich kommt zu seinen Kindern. Das war doch sein Versprechen. Er sagte, ich werde euch nicht als Weise zurücklassen. Habt keine Angst. Wie tief traurig waren denn die Jünger, als sie hörten, ihr Meister würde weggehen. Und er sagt, oh ja, keine Ahnung. Seid nicht verzagt. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Könnt ihr dem glauben, Geschwister? Nachdem er in den Himmel aufgefahren ist und der Vater ihm sein Opfer bestätigt hatte, kam er zurück zusammen mit dem Geist seines Vaters. Sie beide kamen, das sind seine Worte, um in ihren Kindern zu leben. Um in Gottes Kindern zu leben. Im Herzen. Und wo Gott ist, dort existiert Satan nicht. Dort existiert Sünde nicht. Dort existiert der alte Mensch nicht und der erste Adam nicht. Das ist die befreiende Botschaft des Evangeliums. Ihr seht, deswegen gab es damals so ein Aufruhr in 1888. Und als Schwester White das sah, sie konnte nicht mehr still sitzen. Sie hörte die Worte und sie sagte, der Spätregen hat begonnen. Ich glaub's nicht. Der Spätregen ist da. Und sie haben es abgewiesen. Könnt ihr das glauben? Sie haben einfach den Spätregen verworfen. Die Botschaft war da. Und sie haben die Botschaft nicht angenommen. So soll es heute nicht sein. Sondern heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. So möchten wir in Kolosser 1, Vers 13 ein ermutigendes Wort lesen. Kolosser 1, Vers 13. Ein wundervolles Wort. Hier heißt es, er, Gott, hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Nun, wenn ihr das betrachtet, dieser Vers, die ganze Formulierung, steht im Griechischen im sogenannten Aorist. Und das bedeutet, es ist eine abgeschlossene Sache. Steht in der Vergangenheit. Es steht hier, er hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis. Eine abgeschlossene Sache. Als er vor 2000 Jahren starb, war alles bereit. Alles stand bereit aus Gottes Perspektive. Die Hochzeit war schon, wenn ich das als Parallele gebrauchen darf, wenn ihr mir das nicht übel nehmt, aber die Hochzeit war schon bereits, die Tische waren gedeckt. Und alle waren eingeladen zu kommen und diese Herrlichkeit zu spüren. Nur wir wissen, dass die Hochzeit dann stattfinden wird, wenn wir von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Aber ihr versteht die Parallele. Alles war vorbereitet aus Gottes Perspektive. Wir mussten nur durch den Glauben, durch das Vertrauen, Gott einfach vertrauen. Er sagt, komm, jeder, der glaubt, bekommt das ewige Leben. Glaubt ihr mir? Ich bin der Schöpfer. Jeder, der mich erkennt, der hat das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahre Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Warum? Wenn ihr die beiden erkannt habt, wisst ihr, dass was sie sagen, das steht da. Wenn sie befehlen, so geschieht es auf der Stelle. Deswegen müssen wir sie erkennen. Dann haben wir Vertrauen in ihr Wort. Deswegen, wenn der Vater uns sagt durch unseren Herrn, ihr habt das ewige Leben. Jeder, der glaubt, der hat das ewige Leben. Der nicht glaubt, der hat das ewige Leben verspielt. Der ist bereits in einem toten Zustand. Denn er glaubt nicht. Und dann 1. Johannes 5, wo es heißt, wer Gott glaubt, der glaubt dem Zeugnis, das er gegeben hat von seinem Sohn. Das ist aber das Zeugnis, dass er das Leben gegeben hat in seinem Sohn. Jeder, der also das nicht glaubt, dass er, wenn er an Christus glaubt, er das Leben hat, das göttliche Leben in sich hat, Teilhabe der göttlichen Natur ist, der macht Gott zu einem Lügner. Weil Gott hat es gesprochen. Deswegen nimmt es an, Geschwister, und erfreut euch mit allen Heiligen und sagt, gelobt sei unser Vater, welch ein wundervolles Geschenk hat er uns gemacht. Dass wir Würmer, wir nichts nutzen, die wir nichts wert sind, nur Sünde produzieren können. Für uns hat er so einen wundervollen Weg gebahnt, dass wir zurückkommen könnten zu ihm und für immer seine Kinder zu sein. Das ist eine herrliche Sache. Lesen wir einmal in Johannes 15. Johannes 15, Vers 18 und 19. Hier spricht unser Heiland und der sagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Das bedeutet, wir sind zwar noch in dieser Welt körperlich, aber unser Geist ist ganz woanders. Und das merkt man an unserer Gesinnung. Wir leben mit Christus zur Rechten der Majestät in der Höhe. Und die Welt sieht das. Und die Welt hasst das. Und deswegen gibt es die ganzen Probleme in der Welt mit den Christen. Und jede sogenannte christliche Gemeinschaft, die Großkirchen, sie sind so stark, so sehr gegen die Übrigen. Weil sie sehen etwas, was sie in sich nicht finden können. Und das macht sie wütend. Deswegen sagt der Heiland, als sie mich sahen, sahen sie nichts anderes. Sie sahen mich und fanden in mir keinen Fehler. Denn in Christus gibt es keine Sünde. Und deswegen hassten sie ihn. Sie konnten ihn nicht betrachten. Deswegen, sagt Christus, verbrannten sie ihm auf die Augen. Und dann schlugen sie ihn ins Gesicht. Sie konnten ihn nicht in die Augen sehen. Denn er hatte keinen Hass in seinen Augen übrig. Er hatte nur die Liebe Gottes. Nur erfüllt mit Liebe gegenüber seinen Feinden. Und er schaute ihn an. Mit einer liebevollen Ausdrucksweise. Und sie konnten das nicht sehen. Sie konnten das einfach nicht sehen. Er musste weg aus ihren Augen. Er war ein Vorwurf für sie. Sein ganzes Leben war ein Vorwurf. Und deswegen musste er weg. Schlagen wir mal Johannes 17 auf. Johannes 17 und dort Vers 14. Noch einmal diese wundervolle Wahrheit. Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Sein Geist war verbunden mit dem Geist des Vaters. Und so, indem er diesen Geist uns schenkt, dieses Leben in uns lebt, sind wir vollkommen vereinigt mit dem Vater. Deswegen heißt es, wir wurden versöhnt mit dem Vater. Wir sind ein für alle Mal versöhnt. Und dann kommt unser Heiland und dann sagt die Schrift, und er ist zurückgekommen, um uns Frieden zu bringen. Frieden zu verkündigen. Es ist interessant. Wann verkündigt man den Frieden? Nach einem Krieg, nicht wahr? Man sagt, es ist Friede, wenn ein Krieg vorüber ist und die weiße Flagge gehisst wurde. Eine Seite hat aufgegeben. In diesem Fall war es die Sünde. Christus hatte die Sünde besiegt und er kam zurück, um Frieden auszurufen. Es ist Friede. Damals nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Russen reinkamen nach Deutschland und mit ihren Wagen reinkamen, wo die großen Lautsprecher oben drauf waren, und da wurde die Nationalhymne der siegreichen Partei, der siegreichen Armee gespielt. Die Nationalhymne. Und dann wusste man, die Befreiung ist da. Und jeder kam raus, hatte keine Angst mehr vor Gewehren, hatte keine Angst mehr, sondern sie kamen raus und wurden begrüßt mit Blumen und mit Bonbons und allerlei Zeug. Und so wussten sie, der Kampf ist vorbei. Nun Christus kommt zurück und sagt, Friede. Friede. Der Kampf ist vorbei. Ihr habt nicht mehr gegen Sünde zu kämpfen. Ihr habt nur noch damit zu kämpfen, dass ihr in mir bleibt. Deswegen schaut auf mich. Petrus hatte dasselbe Problem auf dem See. Er ging auf dem Wasser. Er musste nicht gegen sich selbst ankämpfen. Er musste nicht gegen dies oder jenes, sondern gegen alle Ablenkungen, die um ihn herum waren. Und das war sein Problem. Er musste nur seine Augen auf Christus gerichtet halten. Und so konnte er auf dem Wasser gehen. Und das ist eine Lektion für uns. Der erste Schritt bei Petrus war derselbe wie der zweite Schritt und der dritte Schritt. Er musste eine Sache tun, auf jedem seiner Schritt seines Weges, stets seine Augen auf Christus gehalten zu haben. Wie das praktisch aussieht, haben wir versucht, ein wenig darzustellen. Vielleicht kommen noch ein paar praktische Gedanken. Aber jeder muss das selbst erleben, wie er diesen praktischen Kontakt zu Christus pflegt. Durch Gebet, durch das Lesen des Wortes, durch Gemeinschaft mit ihm, durch das Sprechen mit ihm, in Gemeinschaft zu bleiben und vor allem durch das Vertrauen, durch das bedingungslose Vertrauen, dass sein Leben in mir ist und er lebt sein Leben in mir. Schauen wir einmal in 1. Petrus. 1. Petrus 2, Vers 9 bis 10. 1. Petrus 2, Verse 9 und 10. Hier heißt es dieses berühmte Wort aus Petrus, aus 1. Petrus, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wir sollen also seine Wohltaten verkündigen. Ich sage euch deswegen, einmal hat er dann weit ein Gesicht und ihr Engel neben ihr stand neben mir. Und sie fragte den Engel, sind das alles Gottes Kinder? Sie sah eine große Schar von Menschen. Sind das alles Gottes Kinder? Und der Engel sagte, nein, nein. Gottes Kinder haben eine Botschaft. Das sind Gottes Kinder. Gottes Kinder haben eine Botschaft. Und das ist diese Botschaft. Es ist die Botschaft über die Wohltaten dessen, der uns berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und diese Botschaft wird aus jedem hervorgehen, aus jedem hervorstrahlen, der die Neugeburt in Christus erlebt, einfach weil er wagt, dem Heiland zu glauben. Dass wenn er sagt, wer glaubt, der hat das ewige Leben, das auch stimmt. Ein herrliches Wort. Schaut einmal, wie die Bibel bestätigt, wie sehr wir getrennt sind von der Welt. Paulus schreibt etwas Interessantes in Galater 6, Vers 14. Galater Kapitel 6, Vers 14. Er bezeugt hier etwas Interessantes. Das wagen die wenigsten der sogenannten Christen nachzusagen. Er sagt, es sei aber fern von mir, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Die Welt hat praktisch überhaupt keine Anziehungskraft mehr auf Paulus gehabt. Die Welt konnte ihn nicht mehr locken. Warum? Weil die Welt war für ihn gestorben und er war gestorben der Welt. Die Welt fand ihn überhaupt nicht attraktiv, umgekehrt. Die Welt fand ihn auch nicht attraktiv, sondern sie hatten nur noch Spott für ihn übrig und Hass. Weil er war nicht mehr von dieser Welt. Denn er sagt, ich bin dieser Welt gekreuzigt, ich lebe hier nicht mehr. Deswegen heißt es, wir sind Fremdlinge. Wir sind Fremdlinge und warten sehnsüchtig auf unsere, auf die Erlösung unseres Leibes. Ich möchte mit euch eine Passage jetzt zum Abschluss des ersten Teiles. Den zweiten Teil halten wir dann ganz kurz. Aber der erste Teil, den wollte ich ausführlich gestalten, damit wir einige dieser wunderbaren Verse vorlesen, damit wir diese vollkommene Sicherheit bekommen und dieses vollkommene Vertrauen, dass wenn etwas Christus sagt, dann ist das so. Wenn er sagt, sei rein, sei gesund, in dem Moment sind wir es. In dem Moment sind wir es. Warum? Weil der Schöpfer spricht hier. Lesen wir einmal in Römer 8. Schaut einmal, wie Christen, was für eine Eigenschaft Christus, Christen mit dem Geist Christi in sich haben. Römer 8. Und wir lesen hier ab Vers 28. Wir lesen die ganze Passage hier. Römer 8, ab Vers 28. Hier heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Vers 29, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Eine abgeschlossene Sache. Die hat er gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, wie sollte es anders sein? Die hat er auch verherrlicht. Ihr erinnert euch an das hohepriesterliche Gebet Jesu. Er sagt, die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Und er spricht hier von den Jüngern. Die Herrlichkeit, die ihr vom Vater empfangen habt, hat er weitergegeben an seine Jünger. Ellen White drückt das so aus. Das Leben des Vaters, sagt sie, fließt durch den Sohn hinaus zu allen Gläubigen. Und durch Lobpreis und Dank fließt dieses Leben zurück durch Christus wieder zum Vater. Und dann sagt sie ein Band der Vollkommenheit. So ungefähr drückt sie sich aus. Sie sagt es ganz deutlich. Diejenigen, die an die Trinität glauben, die haben mit dieser Aussage ein großes Problem. Warum? Sie sagt hier, das Leben des Vaters fließt durch seinen Sohn in unsere Herzen. Und durch Lobpreis und Dank fließt dieses Leben zurück zu ihm. Kein Platz für den Heiligen Geist. Zwei Personen werden hier erwähnt, drei mit den Menschen zusammen. Aber es ist herrlich, wie sie das erklärt. Hier geht es nicht um die Dreieinigkeit, ob die stimmt oder nicht stimmt. Es geht darum, um die Realität, was hier geschieht. Das Leben des Vaters kommt zu uns durch den Sohn. Nicht nur die Bibel, wo wir sagen könnten, naja, das kannst du so und so deuten. Sei mal nicht so voreilig. Sondern vielmehr, Schwester Weiß sagt das deutlich. Sie sagt, das Leben des Vaters kommt zu all denen, die glauben. Lesen wir weiter. Also, die hat er gerecht gemacht. Und die gerecht gemacht hat, die hat er verherrlicht. Vers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie soll er uns mit ihm nicht alles schenken? Mit anderen Worten, er wollte die Christen fragen, meint ihr, Herr, er hat euch etwas vorenthalten? Meint ihr, es gibt etwas im gesamten Universum, was unser Vater nicht mit Christus uns geschenkt hat? Alle Dinge sind in Christus geschaffen und nichts ist geschaffen, was nicht in ihm geschaffen wurde. Das bedeutet, alles, was er ist, alles, was er hat, alles, was er war, alles, was er sein wird, ist unser, wenn wir durch den Glauben in Christus sind. Das ist eine Perspektive. Deswegen verstehe ich jetzt, warum die Apostel hinausgingen und sie hatten keine Furcht von niemandem. Keine Furcht von niemandem. Deswegen verstehe ich jetzt, warum David Goliath entgegenrennen konnte mit einer Schleuder. Ohne Rüstung, ohne gar nichts. Er sagte, du hast den Gott Israels verhöhnt und heute wirst du sterben. Er kannte seinen Gott. Er wusste, dass sein Vater in ihm war. Und mit seinem Vater in ihm leben, war er unsterblich. Und das ist die Perspektive, die uns die Bibel hier geben möchte. Solange es Gott möchte, weiß ich, dass ich nicht sterben kann. Nur wenn Gott mich zur Ruhe nimmt, erst dann bin ich gestorben. Und so hatte David, und er hatte keine Furcht vor Goliath, ganz im Gegenteil, er wusste, dieser Mann wird fallen. Nun, was geschieht, wenn Schützen, Bogenschützen oder auch Schützen früher, die mit der Schleuder umgingen, wenn sie anfangen, sich zu bewegen, was geschieht denn mit ihrer Zielgenauigkeit? Sie haben sie nicht mehr, sie haben sie verloren. Der Stein fliegt sonst wohin, aber sie bringen ihn nicht ins Ziel. Wenn ihr schon mal gesehen habt, wie Bogenschützen die Pfeile abschießen, heutzutage ist das ja zu Sport geworden. Und wenn man sie beobachtet, wie sie dann die Stellung sogar perfekt einnehmen müssen, und dann atmen sie ganz ruhig. Und dann setzen sie an, und in dem Moment darf kein Atemzug geschehen. Und dann lassen sie los, und dann geht es vielleicht ins Ziel. Aber David rennt los, ihm war das vollkommen egal. Warum? Weil er wusste, er ist es nicht mehr, die Schleuder dort schwingt. Er wusste es ganz genau. Sondern für die Zielgenauigkeit, da war er nicht dafür zuständig. Sondern Gott hat ihm gesagt, ganz klar, geh hin und den Rest mache ich. Und er wusste, ich kann meinem Gott vertrauen bis aufs Äußerste, und er rannte los und er ließ er los und er stand ihm direkt durch seine Stirn. Herrlich, herrlich, das sind die Probleme, die Christus in uns bewältigt. Das sind die riesen Goliath-Probleme, die überhaupt keine Probleme mehr für Christus sind. Deswegen ist es so wundervoll, Christ zu sein. Deswegen sehen wir, wie sie früher Christen geschlagen haben, und sie haben ihnen die andere Backe dargeboten. Sie haben sie verflucht und sie haben gesegnet. Sie haben sie versucht zu kreuzigen und sie sagten, bitteschön, mit dem Kopf nach unten. Christen sind unbesiegbar in Christus. Sehen wir das? Sie sind unbesiegbar in Christus. Das ist die herrliche Perspektive, die uns die Schrift geben möchte. Wenn wir doch nur glauben könnten. Wenn wir den Worten unseres Heilandes doch nur Glauben schenken könnten. Aber hier ist es erhältlich für uns heute. Was ich nicht erwähne heute, ist die vollkommene Übergabe. Ich sagte das schon mal. Das haben wir schon einmal behandelt. Und wer das noch einmal studieren möchte, ich bitte euch, dass ihr euch die Serie holt, wenn ihr möchtet. Und studiert dieses Thema noch einmal. Denn es ist ein wichtiger Teil. Ein sehr wichtiger Teil. Wer möchte, ich habe da auch einige Vorträge über Kapitulation. Die vollkommene Übergabe des Ichs. Denn wer sein Ich nicht übergibt dem Herrn, der soll vergessen, was hier geredet wurde. Für den gilt das hier alles nicht. Wer sein Leben nicht täglich dem Heiland übergibt und sein Kreuz auf sich nimmt, und das ist das Härteste, was es gibt, das haben wir mehr als oft gelernt. Dass die Übergabe des eigenen Ichs, das ist das Härteste, was es gibt. Und die Augen auf Christus zu halten. Denn es gibt so viele Dinge, die in der Welt unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen wollen. So, nur noch kurz eine Sache, vor der wir uns hüten sollten, und das ist der zweite Teil. Das ist Satans Masche, Satans Trick, den er anwendet. Er weiß, er kann uns überhaupt nichts anhaben, solange wir uns in Christus befinden. Er ist machtlos, vollkommen entmachtet. Er ist entthront. In unserem Herzen ist nur noch ein einziger König, und das ist unser Heiland. Satan weiß deswegen, dass solange der Christ vereint ist durch den Glauben mit Christus, solange kann er den Christen nicht anhaben. Deswegen muss er es von hinten um versuchen. Er sendet uns die größten Probleme, die größten Nöte, die besten Gefühle, die schönsten Dinge, die man sich kaufen kann, die größten Positionen, die ein Mensch erlangen kann. All das reizt und lockt. Und das ist das Gebiet Satans. Das ist das Herrschaftsgebiet Satans. Das ist diese Erde. Und davor müssen wir uns hüten. Geben wir uns nämlich einmal damit ab, so wie wir so schön gehört haben von Bruder Stöcke, wo er gesprochen hat, von Sodom, wo Lot hingegangen war und er dachte, ach, das kann mir doch alles nichts anhaben. Und er hatte seine Augen nicht mehr auf Christus gerichtet, sondern er hatte seine Augen jetzt plötzlich auf die Umstände gerichtet, die um ihn herum waren. Und das war sein Fehler. Petrus machte denselben Fehler auf dem Wasser. Satan benutzt diese Masche. Auch damals, auch in dieser Nacht, gebrauchte er die Wellen. Diese majestätischen Wellen, die dort umhergingen. Der große Sturm, vor dem er vielleicht Angst hatte. Und alles wurde in dieser Nacht um seine Aufmerksamkeit. Die ganzen Ereignisse, die ganze Situation, alles was dort war, verlangte nach seiner Aufmerksamkeit. Und er ließ nach. Er ließ sich darauf ein. Das war sein großer Fehler. Satan weiß, wenn er uns viele Probleme schicken kann, wenn er uns Ablenkungen schicken kann, Radio, Fernsehen, Zeitung, was es auch immer ist, ihm ist das vollkommen egal. Einmal las ich einen kleinen Zettel, ich glaube, es war sein Andachtzettel. Und da stand drauf, Satan machte einmal einen Plan. Jemand hat mal so fiktiv eine Geschichte aufgesetzt. Satan machte mal einen Plan. Er rief alle seine Dämonen zusammen und er sagte, druckt so viele Schundromane wie nur möglich. Werbung überall. Fernsehen muss immer an sein. Wenn sie einkaufen gehen, es geht um Christen, wenn Christen einkaufen gehen, muss in den Kaufhäusern immer diese Kaufhausmusik, ihr kennt die, diese weltliche Musik, die überall aus den Röhren dröhnt. Überall lasst es nicht zu, dass sie auch nur eine Sekunde auf den Herrn schauen können. Lasst es nicht zu, deswegen sagt der Schwester Weid, kommt aus der Stadt raus. Geht raus. Warum? Ich sehe dort Dinge, die ich nicht sehen möchte. Und ich habe keine Wahl. Ich fahre dort durch die Stadt. Hier ein Plakat, dort eine Werbung, dort ein Slogan, hier dies. Und das wird automatisch zu unserem, wir merken es nicht. Und es wird automatisch irgendwann zu unserem Lebensstil. Ob wir es wollen oder nicht. Wir denken, wir sind harte Christen. Wir sind so stark in dem Herrn, wir können. Aber macht euch nichts vor, was der Mensch sieht. Gott lässt sich nicht spotten, heißt es. Was der Mensch sieht, das wird er auch ernten. Was er anschaut, das wird er auch in seinem Leben erfahren. Das ist Satans Masche. Fazit. Letztendlich. Schlüssel zu der ganzen Sache ist, solange ihr euch stets im Gedächtnis behaltet, wer ihr seid in Christus, kann euch Satan nie etwas anhaben. Und das ist eure einzige Sicherheit. Das ist unsere einzige Sicherheit, die wir haben in Christus. Dass wir stets auf Christus blicken, und wir haben versucht, in der Fragestunde klar und deutlich zu machen, wie es möglich ist, auf den Heiland zu schauen, täglich, indem du dir stets in Erinnerung rufst, ich bin ein Teil Jesu. Ich bin durch den Glauben ein Teil des Sohnes Gottes. Er lebt in mir, ich lebe doch nun nicht ich. Dieser Vers sollte im Gedächtnis eines jeden Christen sein, stets, täglich. Wenn ihr in der Früh aufwacht, wacht auf und sagt, Herr Meister, was möchtest du, dass ich heute tue? Lasst es nicht zu, dass euer Herz sagt, was möchte ich, dass ich heute tue? Sondern schaut auf den Herrn. Erhaltet eure Befehle nur von ihm. So kann euch nichts geschehen. Das ist die einzige Sicherheit, die wir haben. Aber es ist herrlich, denn wie wir gehört haben, hat Satan, solange wir in Christus sind, keine Macht über uns. Sünde hat keine Macht über uns. Die Welt hat keine Anziehungskraft auf uns. Unser alter Mensch ist tot, solange wir uns in Christus befinden. Ihr seht, Christen haben die beste Perspektive. Sie können jubeln. Deswegen sagt der Apostel, freut euch alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freut euch. Einmal sagte mir jemand, worüber sollen wir uns freuen? Wenn ich zurückblicke, ich sehe heute, ich habe so viele Sünden heute getan. Wenn ich in die Welt schaue, nichts Schönes in dieser Welt. Morden, Kriege, dies und jenes. Worüber sollen wir uns freuen? Aber wenn jemand die Information plötzlich bekommt, du bist Kind Gottes. Warum? Weil du bist Teilhaber der göttlichen Natur geworden durch den Glauben. Christus lebt in dir. Du sitzt zur Rechten der Majestät in der Höhe, hier und jetzt. Du bist nicht mehr von der Welt, sagt unser Heiland, sondern du, er hat sie aus der Welt, er hat uns aus der Welt herausgerissen. Und wir sitzen zur Rechten der Majestät in der Höhe. Das ist die Perspektive eines Christen. Dies erhält ich für jeden Einzelnen von uns durch den Glauben, hier und jetzt. Geschwister, mein Gebet ist, dass ihr diese wundervolle Perspektive in unserem Herrn Jesus alle ergreift und sie nie wieder loslasst. Diese Verheißung, dass wir der Nachkomme sind, wenn wir durch den Glauben ihm angehören, die gehört uns und unseren Kindern ewiglich, wenn wir sie hier und jetzt ergreifen. Der Herr segne euch, dass ihr das stets in Erinnerung behaltet, was ihr seid in Christus. Und dann kann euch Satan, die Welt, Sünde, der alte Adam, der alte Mensch, nichts kann euch mehr etwas anhaben, sondern ihr seid gestorben und Christus lebt in euch. Möge der Herr euch diese Wahrheit in Erinnerung behalten stets. Gott segne euch. Amen.
Amen. Savior's feet. Ich hoffe, euch dort alle wiederzusehen.